Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara Snack. Es ist eine Snack-Folge heute. Ich spreche heute nämlich mit Erik Lein. Erstmal moin und schön, dass du da bist, Erik.
Moin, vielen Dank für die Einladung, Moritz.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich tatsächlich heute, weil wir ja heute, wie gesagt, eine Snack-Folge aufnehmen. Das heißt, wir können uns heute total entspannen. Wir reden heute nämlich so ein bisschen über das Thema sich weiterentwickeln, sich vielleicht auch beruflich oder auch privat nochmal umzuorientieren, nochmal irgendwie neue Wege zu gehen. Vielleicht so kurz zum Hintergrund. Du bist ja General Manager bei Ironhack. Das ist ein Anbieter für im Grunde ja Weiterbildung, Bootcamps im Bereich Tech. Mhm. Das ist richtig. Und wir wollten ja eigentlich sozusagen darüber sprechen. Und gesagt, ja, und irgendwie bei Tech und Trara interviewen wir immer ExpertInnen. Und da hast du gesagt, oder sag du am besten selber, was du dann dazu gesagt hast und warum wir das jetzt sozusagen so machen, wie wir es jetzt machen.
Na, tatsächlich war mein erster Gedanke, als du mich als Experten bezeichnet hast, so, ich dachte mir, ich bin jetzt seit 6 Monaten in der Branche und bin tatsächlich seit 6 Monaten bei Ironhack. Und ich würde noch nicht behaupten oder ich würde mich nicht als Experten bezeichnen, noch nicht. Ich möchte da hinkommen. Ich habe vorher 10 Jahre Payment gemacht und selbst da wäre ich vorsichtig zu sagen, ich bin der absolute Experte, weil es wird Leute geben, die sicherlich mehr in der Materie stecken und tiefer drin sind. Und diese Lorbeeren wollte ich mir nicht aufsetzen, so nach 6 Monaten im Bildungswesen.
Ja. Ja, das finde ich auch gut und ich finde das auch ganz cool, weil wir jetzt dadurch irgendwie ja das Thema ein bisschen auf einer menschlicheren Ebene mal angehen können. Und du hast es ja gerade schon gesagt, dass du vorher 10 Jahre lang im Bereich Payment irgendwie unterwegs warst und daher glaube ich auch jetzt nicht als irgendwie Sachbearbeiter, sondern schon in einer relativ hohen Entscheiderposition, wenn ich das richtig, also das soll jetzt die Sachbearbeiterstelle nicht schmälern, um Gottes Willen, aber ne, also ich könnte mir vorstellen, dass du hattest ja eine relativ hohe Position. Wie genau war der Jobtitel da zum Schluss?
Na, ich war tatsächlich die meiste Zeit Geschäftsführer der Visa Commerce Solutions GmbH. Das war die Umfirmierung der TribeWay GmbH vorher und war halt eine 100%ige Tochter der Visa Inc.
Mhm. Genau, und ich, also ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ich denke mal, das ging auch mit einem ganz ansehnlichen Gehalt einher und vielleicht, ne, wenn man da 10 Jahre ist, dann hat man ja auch irgendwie schon so einen gewissen Stand und man hat sich da ganz gut eingelebt. Dann hast du dich aber irgendwie entschieden, nochmal was Neues zu machen. Mhm. Und das jetzt ja auch, glaube ich, schon mit Familie und so, ne? Also jetzt nicht, du bist ja jetzt nicht irgendwie 21 und sagst, ich entdecke gerade die Welt, sondern du hast ja schon auch irgendwie Familie und warst schon lange im Job. Ist das korrekt?
Das ist absolut korrekt. Also ich fühle mich teilweise noch manchmal wie 21, diese Momente gibt es auch noch. Aber Fakt ist, also rein rechnerisch bin ich tatsächlich 41. Mhm. Und habe Familie, habe tatsächlich vor genau einem Monat meinen 2. Sohn bekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Aber wie du schon sagtest, das sollte einen eigentlich nicht daran hindern, sich nochmal neu zu erfinden oder auch Neues auszuprobieren. Also ich bin der Meinung, wenn ich weiter 10 Jahre Payment gemacht hätte und gesagt hätte, ja, ich bin 41 und habe Familie, ich kann gar nichts anderes machen, das wäre ein ziemlich falscher Ansatz und ich glaube auch, ehrlich gesagt, eigentlich nur ein vorgeschobener Grund.
Hm. Glaubst du, dass sich da viele Leute vielleicht auch so ein bisschen vor sich selber dahinter verstecken, dass sie sagen, aha, das geht ja nicht, ich habe ja irgendwie, genau, Familie wahrscheinlich auch in deinem Fall ja eher kleinere Kinder noch, also sind jetzt ja irgendwie nicht 18 und 16, sodass man sagen kann, na gut, die laufen schon einigermaßen selbstständig durch die Welt, sondern also erlebst du das oft, vielleicht auch bei Freunden oder Kollegen, dass du das Gefühl hast, so, oh, ihr versteckt euch da so ein bisschen hinter?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Familie entweder vorgeschoben wird, aber das ist auch gar nicht so der einzige Punkt. Ich glaube, letzten Endes kannst du viele Gründe dir zusammenreimen, warum du keinen Schritt oder kein Risiko mehr nehmen möchtest, weil ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Kultursicherheitsdenken ist, wo man sagt, wir gucken halt sehr, sehr auf Sicherheit, wir gucken auf die Zukunft und möchten sichere Berufe haben. Das alles wird wegfallen im 21. Jahrhundert und ist teilweise jetzt schon so. Das heißt, sich darauf zu verlassen, dass ich mit 25 irgendwo in einem Job einsteige und diesen Job auch 50 Jahre mache bis zu meiner Rente, das ist jetzt schon eigentlich nicht mehr der Fall und wird in der Zukunft noch viel weniger der Fall sein. Das heißt, wir müssen alle irgendwie lernen, uns neu zu erfinden. Und das ist unabhängig von Familie und unabhängig vom Alter, weil deine Lernkurve, deine Lernphase hört nicht nach dem Abi oder nach der Schule oder im Zweifel nach der Uni auf, sondern sollte eigentlich, es klingt jetzt hart, aber bis zum Tod solltest du dich weiterentwickeln und weiter lernen. Und der Grund, warum vielleicht viele diesen Schritt nicht machen, und in meinem Umfeld habe ich Menschen tatsächlich, die auch teilweise 13, 14, 15 Jahre im selben Job sind, ist, glaube ich, weil ihnen vielleicht der Mut fehlt und vielleicht sie auch nicht gewohnt sind, aufgrund der Sozialisierung und auch der Schule, sich immer wieder neu erfinden zu müssen.
Mhm. Ja, total. Also ich finde das irgendwie ganz spannend, weil also ich bin ja in einem Alter, wo jetzt eigentlich, also in meinem sozialen Umfeld ist es jetzt so, dass die Leute eigentlich jetzt schon so ein bisschen länger im Job sind. Also es ist nicht mehr dieses ganz frisch, aber halt auch noch nicht super lange. Und da ist es ziemlich normal, dass du halt ständig wechselst, dass du dir halt irgendwie ständig neue Sachen suchst. Und ich finde das ganz spannend zu sehen, weil ich, also bei uns allen sozusagen, merke ich total diesen Zwiespalt. So auf der einen Seite wünscht man sich natürlich auch ein Stück weit Sicherheit und ein Stück weit, dass gerade jetzt so mit der Ende 20 so dieses ewige Suchen und so, man hat so ein bisschen über auch, also man wünscht sich auch so, ich hätte jetzt gerne mal so ein, zwei Jahre Ruhe, wo ich einfach so ein bisschen weiß, was kommt, ne, und so. Ich glaube, das sehe ich schon bei vielen, das sehe ich auch bei mir selber und trotzdem aber gleichzeitig halt auch nicht diese, also zumindest nicht diese Bereitschaft, sich mit allem so abzufinden, ne, also es ist ja auch oft so, dass Leute irgendwie, und das finde ich auch voll schwer, den Punkt zu finden, so zwischen ich schmeiß nicht sofort alles hin, weil irgendwie Schwierigkeiten aufkommen. Also ne, es gibt in jedem Job, in jeder Firma hast du immer Sachen, die dich nerven, du hast immer ja irgendwie Sachen, mit denen du nicht so happy bist. Und auf der einen Seite sich vor diesen Herausforderungen nicht davon zu laufen, weil ich glaube, daran wächst man ja auch, wenn man die irgendwie mit denen irgendwie umgehen lernt. Und auf der anderen Seite trotzdem aber auch zu sehen, okay, wo ist der Punkt, wo man vielleicht dann wirklich einfach auch sagen kann, okay, nee, jetzt möchte ich nochmal was anderes machen, aber nicht aus, ich habe keine Lust, mich der Herausforderung zu stellen, sondern aus ich finde es immer die Frage bei solchen Entscheidungen, versuche ich was Negatives zu vermeiden oder bewege ich mich zu was Positivem? Und das finde ich total schwer, das abzuschätzen irgendwie.
Also dieses Negative vermeiden, das wäre natürlich, das wünsche ich keinem. Und wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt, dann sollte man schnellstmöglich die Reißleine ziehen und was anderes machen. Viel schlimmer ist es, wenn man eigentlich in einem Job hängt, wo man im Zweifel gar nicht versteht, dass man unglücklich ist. Mhm. Wo man einfach den Job macht von 9 to 5, jetzt auch nicht viel vielleicht über Entwicklungsmöglichkeiten nachdenkt, sondern sich einfach denkt, hey, das ist der Job, den ich mache, dafür werde ich bezahlt und davon kann ich mir halt ein bestimmtes Leben leisten und meine Miete bezahlen. Und ich habe keinen höheren Anspruch. Das mag für viele Leute auch passen und das ist auch in Ordnung so. So ticke ich persönlich halt nicht. Und ich denke, oder ich hoffe, dass viele sich eigentlich nicht, also ich denke, dass viele diesen Anspruch haben, sich doch weiterentwickeln zu wollen und eben nicht das Negative vermeiden, sondern die neue Herausforderung suchen. Was kann ich mehr machen? Und du hast vollkommen recht. Du hast gesagt, man sollte sich nicht mit den Sachen abfinden, wenn man in irgendeinem sicheren Job ist und den dann einfach weitermachen, weil es okay ist und aber nicht wirklich mehr so exciting. Die Sache ist die, wir hatten früher, wenn wir vom Arbeitsmarkt gesprochen haben, dann war es ein absoluter Arbeitgebermarkt. Das heißt, Firmen konnten sich mehr oder weniger Bewerber aussuchen und die dann auch, und die sind dann auch lange geblieben. Heute ändert sich das alles. Also wir reden eigentlich gar nicht mehr vom Arbeitgebermarkt, sondern vom Bewerbermarkt. Wie du sagst, Bewerber haben bestimmte Ansprüche, die haben neue Ansprüche, die haben ganz andere, also die stellen Arbeitgeber für Herausforderungen, die es vor 10, 15, 20 Jahren überhaupt nicht gab. Und da müssen halt die Arbeitgeber, so traditionell sie teilweise auch sind, mitziehen und mitdenken und überlegen, wie kann ich meinen Arbeitsplatz eigentlich attraktiver machen und wie kann ich die Leute hierher bringen und denen auch die Lust zu geben, hier zu bleiben.
Ja, genau. Und ich finde es irgendwie auch nochmal wichtig zu sagen, ich persönlich finde auch nichts daran verkehrt, wenn Leute halt tatsächlich Ewigkeiten in derselben Firma sind. Und ich glaube, die Frage ist halt, also weil das ist ja, also gerade ich habe das Gefühl, ja, der Jüngere trifft dieser Druck auch, dass einmal gesagt wird, du musst ganz viel ausprobieren, du musst ganz viele verschiedene Jobs machen und ich gehe da irgendwie auch ein Stück weit mit, weil nur dadurch lernst du ja auch, was dir wichtig ist und was du brauchst und was für Erfahrungen du machen möchtest. Ich finde aber auch, es ist schwierig, wenn das sozusagen fast schon zu einem Zwang wird, also dass du im Grunde das machen musst, auch wenn du es vielleicht gar nicht willst. Und die Frage ist ja dann auch ein bisschen, warum solltest du deinen Job wechseln und oder warum solltest du vielleicht irgendwie in demselben Job und auch damit ja irgendwie in den ähnlichen Lebensumständen bleiben, ne? Also wenn du jetzt lange in einer Firma bist und dich wirklich damit auseinandergesetzt hast, fühle ich mich hier wohl, ist das cool für mich, kann ich mich vielleicht, und das geht ja auch, ne, innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln, kann ich vielleicht nochmal umsatteln, kann ich neue Sachen lernen, kann ich andere Verantwortung übernehmen, was auch immer, dann spricht ja auch nichts dagegen, diese Weiterentwicklung und dieses sich konstant zu entwickeln innerhalb desselben Arbeitgebers zu machen. Ich glaube auch, das knüpft ja auch ganz gut an das an, was du gerade gesagt hast, dass ja jetzt viele ArbeitgeberInnen irgendwie der versuchen, genau das auch zu ermöglichen, weil sie natürlich auch so wissen, dass die Leute sonst relativ schnell wieder abspringen, ne?
Aber darf ich dich was fragen? Tatsächlich, du hast in deinem Umfeld, in deiner Generation die Leute, die halt den oder dass denen gesagt wird, dass sie so oft und so viel wie möglich den Job wechseln müssen und so viel wie möglich ausprobieren sollen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, schon. Also ich kann jetzt nur von, also gerade weil ich persönlich kenne diese, also von Älteren, die schon ein bisschen länger dabei sind, die nicht mehr aus dieser Riege kommen von du machst deinen Job und du machst den für immer. So, das ist ja noch, das ist schon ein bisschen über meinen Eltern sozusagen, die Generation. Und ich habe das Gefühl, dass dann so diese Zwischengeneration, so ungefähr dein Alter, ein bisschen älter, die haben das schon gelernt, dass das nicht so sein muss, aber sich das ja oft gegen ihre eigenen Eltern und Vorgesetzten noch so ein bisschen erkämpfen müssen. Also weißt du, dieses, du machst ja nichts Vernünftiges, ständig wechselst du den Job. Und dass die sich das jetzt erkämpft haben, teilweise so auf Leute in meinem Alter und ein bisschen jünger gucken und denken, warum nutzt ihr das denn nicht? Ihr könnt alles machen, warum probiert ihr nicht so viel aus, wie ihr könnt? Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so meine Generation sagt, ja, das ist auch cool und wir nehmen das schon auch wahr, aber ich muss jetzt auch nicht auf Krampf so tausend, also ich habe relativ viele verschiedene Jobs gemacht und ich trifft das gar nicht, ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt gerade so ein Mittelding aus super viele Möglichkeiten, aber das heißt nicht, dass man sie auch alle wahrnehmen muss, ne? Weil es ist natürlich leichter, glaube ich, viele Möglichkeiten wahrzunehmen, wenn du da so ein bisschen noch einen Widerstand hast, weil dann schränkt sich der Möglichkeitsraum ja doch ganz schön ein, als wenn du so in den Arbeitsmarkt geworfen wirst. Hier sind 1 Million Arbeitgeber, have fun. So, weißt du?
Ja, also ein paar Punkte hier. Der erste ist, klar sollte man viel ausprobieren. Und um vielleicht die Brücke nochmal zu dem Experten zu schlagen. Ich glaube, wenn du in irgendeiner Materie Experte werden möchtest, dann brauchst du halt schon einen langen Atem. Dann musst du halt mehrere Jahre in einem bestimmten Beruf sein und dich dort weiterentwickeln und ganz tief in die Materie gehen. Wenn du den Anspruch hast, wenn du den Anspruch hast, Experte in einem bestimmten Bereich zu sein. Der Gegensatz, also ich persönlich würde mich mehr als Allrounder als einen Experten bezeichnen. Aber der krasse Gegensatz dazu und womit ich dann auch wiederum Probleme habe, ist, wenn Leute alle 6 Monate oder jedes Jahr den Job wechseln, einfach um was Neues zu machen. Das sollte auch nicht der Anspruch sein. Und ich finde Halbwertszeit von so 2,5-3 Jahren in einem Job brauchst du, um halt an einen Punkt zu kommen, wo du sagst, lerne ich jetzt weiter oder war es das in diesem Job? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn ich merke, dass ich in meinem Job irgendwann nicht mehr gechallenged werde, weil ich einfach entweder alles weiß, was diese Aufgabe in sich trägt, oder weil ich halt nichts Neues mehr lerne oder nichts Neues mehr sehe oder keine neuen Blickwinkel oder Perspektiven mehr habe, dann würde es für mich die Zeit sein, auch wenn ich mich wohlfühle, zu sagen, hey, ich sollte was Neues machen, wo ich halt wieder neu dazulerne, wo ich meinen Horizont ein bisschen erweitere.
Ja, genau. Und ich glaube, also das würde ich auch sagen, so diese 2-2,5 Jahre. Tatsächlich, wenn ich jetzt gerade, also so viele Jobs habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber in den Jobs, in denen ich war, das waren immer tatsächlich so 2, also schon während des Studiums, das sind natürlich jetzt nicht so richtige Jobs, das ist schon klar, aber auch da waren es komischerweise immer so 2-2,5 Jahre, wo ich dann meistens in einem Job war. Und dann auch danach, also ich habe ja vielleicht kurz sozusagen zum Hintergrund, ich habe ja nach dem Bachelor, also ich habe schon während meines Bachelors angefangen, für die Netzpiloten zu arbeiten, habe dann halt danach sozusagen da Vollzeit als Redakteur einfach gearbeitet für ein Jahr. Und dann habe ich halt auch gemerkt, so, okay, ich kann das jetzt irgendwie einigermaßen, alles klar, lernt man immer noch was dazu. Und ich habe auch danach noch viel dazu gelernt, aber ich habe halt gemerkt, mir fehlt diese Challenge total. Ich komme halt nicht mehr zur Arbeit und bin so super herausgefordert. Ne? Also dieser Podcast war tatsächlich so das Einzige, wo ich konstant das Gefühl, okay, kommen immer neue Impulse, das regt mich irgendwie an, aber so die reine Arbeit als Redakteur, das ist ja auch dann viel Administration und ne, sich um Dinge kümmern und so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich studiere jetzt nochmal einen Master, so, weil das habe ich halt nach dem Bachelor erstmal gesagt, will ich jetzt gerade nicht. Und das war zum Beispiel genau die richtige Entscheidung, weil ich halt auf einmal wieder ganz neue Herausforderungen hatte, mich also fachlich, aber halt auch so ein bisschen auf einer persönlichen, emotionalen Ebene nochmal mit Dingen auseinandersetzen konnte und einfach viel lernen konnte, ne? Und das habe ich dann gemacht und das war gut. Also
Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, die in der Zukunft dich sehr, sehr stark bereichern werden, weil die ganzen Probleme und komplexen Probleme, vor denen wir stehen in der Zukunft, werden einfach von Köpfen gelöst, die einfach ein interdisziplinären Background haben. Das heißt, es ist schwer, Probleme zu isolieren und mit einer quasi One-Fits-All-Lösung einfach zu lösen. Das heißt, Menschen, die halt einen weiteren Horizont haben und interdisziplinäre Skills, haben einen großen Vorteil, glaube ich, den Anschluss in der Gesellschaft nicht unbedingt oder am Arbeitsmarkt nicht zu verlieren.
Ja, glaube ich auch. Und also sowieso fachlich, das war tatsächlich auch immer so ein bisschen Also das war dann irgendwann so die Nische, die ich für mich gefunden habe. Auf der einen Seite diese sprachliche, redaktionelle, menschliche Interaktion. Ne? So, das würde ich mal so alles, wenn ich sitze in Schulfächern, ist das Deutsch. So, ganz platt gesagt. Und auf der anderen Seite halt Informatik, Coden, Mathe, Physik, das würde ich mal so in Mathe. Und das war schon in der Schule so, dass mir beide Fächer halt viel Spaß gemacht haben. Und ich bin total froh, dass ich die Möglichkeit habe, irgendwie beides auch so am Leben zu halten und beides irgendwie auch miteinander zu verknüpfen. Aber ich glaube auch, dass das unterschätzt man auch, dass es bei dieser Weiterentwicklung gar nicht immer nur um Fachliches geht, sondern halt auch einfach um die Herausforderung, die das so als Person bedeutet. Ne? Absolut,
da könnte ich ja gar nicht mehr recht geben. Es geht gar nicht nur um das Fachliche, es geht um viel, viel mehr als das. Es geht darum, in einer Gemeinschaft, also Kollaboration und Kommunikation, wie kann ich die Herausforderungen der Zukunft in einer Gruppe lösen, gemeinsam in einer Gruppe, wie kann ich meine Gedanken gemeinsam in einer Gruppe teilen und kommunizieren, ja, in einer eventuell im Zweifel sogar virtuellen Welt. Ich sehe das beispielsweise bei uns in den Bootcamps zum Beispiel ganz interessant. Wir haben natürlich in Anführungsstrichen Frontalunterricht teilweise, ja, aber wir haben halt auch viele Projektarbeiten. Teilweise auch mit Firmen, wo wir an echte Weltproblemen arbeiten oder wo die Studenten an wirklichen Problemen mit Firmen arbeiten und wie sie halt gemeinsam zu bestimmten Lösungen kommen. Und die, ja, da, also es geht wirklich, und da geht es nicht darum, fachlich zu wissen, wie man Code oder welche Line Code man schreibt, sondern es geht darum, wie bringt man gemeinsam dieses Projekt weiter. Und da gibt es, also diese ganzen Future Skills gehen weit über das rein Fachliche hinaus.
Ja. Ja, und ich meine, so Bootcamps, also wie ihr sie ja auch anbietet, die können natürlich auch einfach total cool sein, weil du, also das habe ich auch gemerkt, es wird ja nicht, also man sagt ja immer, du kannst dich immer weiterentwickeln, das stimmt ja auch, aber da wirst du mir sicherlich beipflichten, je älter man wird und je mehr Dinge im Leben sich vielleicht ein bisschen schon mal in eine gewisse Richtung entwickelt haben. Ne? So mit 18 bist du ja noch so ein komplett unbeschriebenes Blatt gefühlt und es ist alles mega offen. Und ich habe schon gemerkt, dass mit 24, ne, auf einmal, ich hatte einen Hund zum Beispiel, den hatte ich vorher nicht, der kostet auch Geld, den musst du auch irgendwie versorgen. Ja. Und das war eine Hürde mehr, die das Studieren irgendwie mit sich gebracht hat. Die Wohnung war ein bisschen teurer. All solche Sachen, ne? Das macht es ja nicht unbedingt einfacher. Und wenn du dann Familie hast, wenn du vielleicht tatsächlich auch einfach im Job schon bist und da auch darauf angewiesen bist, dann kann halt gerade so ein Bootcamp, finde ich, ganz cool sein, weil du halt das ja sehr konzentriert in einem kurzen Zeitraum machen kannst.
Ja, also ja, ich muss ein bisschen lachen, aber tatsächlich, ja, du hast recht, hinzu kommt, und ich spreche jetzt für mich, ich will gar nicht das verallgemeinern, aber hinzu kommt halt, dass du unabhängig von Familie auch im Alter, die deine Auffassungsfähigkeiten sind auch nicht mehr dieselben wie mit 24, 25, so, also. Und das ist natürlich im fortgeschritteneren Alter wird das nicht einfacher, aber dadurch wird es einfach umso wichtiger, dass man sich da selbst dass man diese Selbstdisziplin hat, es trotzdem nochmal zu wagen. Also ja, ich gebe dir recht. Und diese Bootcamps sind halt gerade für Leute, die im Zweifel schon im Beruf stehen oder was anderes schon über Jahre hinweg gemacht haben und im Zweifel schon einen Master gemacht haben und einen Bachelor, eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich will nicht sagen die einzige Alternative oder die beste Alternative, aber es ist auf jeden Fall einige von sehr, sehr wenigen Alternativen, um sich nochmal umzuschulen oder weiterzubilden in einem kurzen Zeitraum. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit Mitte 35, nachdem er vielleicht 10 Jahre in einem Job gewesen ist, jetzt nochmal irgendwie 5 Jahre studieren will und im schlimmsten Fall eventuell sogar IT studieren will für 5 Jahre und die Skills, die er sich da aneignet oder den wissenschaftlichen Approach, den er dort mitbekommt, in 5 Jahren eh schon veraltet ist, mehr oder weniger. Das heißt, ja, also ich glaube, Bootcamps stellen da, oder ich bin überzeugt davon, dass Bootcamps da eine eigentlich super Alternative darstellen.
Glaube ich auch. Was ich natürlich, also bei all diesen Dingen, Studieren, Bootcamp, was auch immer, man unterschätzt halt, also ne, das ist immer so ein Ding, wir hatten ja auch so ein bisschen drüber geredet, diese Bootcamps, egal ob sie jetzt bei euch sind oder auch bei anderen Anbietern, die sind immer relativ teuer. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, hier bist du mit 200 Euro dabei und viel Spaß, sondern das ist ja auch logisch, das muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Da bist du ja schon eher so bei mehreren 1.000 Euro, ne? Ja. So, ja. Und da habe ich noch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil man ja dann schnell auch so, ja, aber dann ist Bildung ja irgendwie auch was Elitäres und so. Aber dann muss ich sagen, ja, aber man muss auch sagen, ein Studium ist auch nicht umsonst. Also, man unterschätzt das total, das habe ich nämlich auch total unterschätzt. Auf der einen Seite, klar, du zahlst diese Semesterbeiträge, das ist vernachlässigbar, aber das sind ja, einige in Vollzeitstudium sind ja idealerweise 40 Stunden die Woche, in denen du ja auch nicht anderweitig irgendwie Geld verdienen kannst. Das heißt, du kannst dir irgendwie einen Werkstudentenjob nebenbei suchen, so, dann ne, hast du so ein bisschen diese Vorteile von, irgendwie, dass du nicht ganz so viele Abgaben zahlst und so. Ich kenne einen, der hat das versucht Vollzeit, also er hat Vollzeit gearbeitet und nebenbei dieses Studium gemacht, das hat überhaupt nicht geklappt, der musste dann beides auf Teilzeit und so, weil das einfach nicht anders möglich war. Also es ist auch nicht umsonst zu studieren und es wird auch nicht einfacher, also weil ab einem gewissen Alter bist du halt auch aus so Kindergeldgeschichten raus, BAföG wird auch immer schwieriger zu bekommen, das kriegt auch nicht jeder. Also das darf man halt auch nicht vergessen, dass es manchmal auch die, gerade wenn man schon einen Abschluss hat, also es macht ja schon Sinn, irgendwie irgendeinen Abschluss zu machen, aber kann ich mir vorstellen, dass es schon vielleicht gar nicht so doof ist, dann zu sagen, naja, ich habe einen Abschluss, ein ganzes Studium brauche ich auch gar nicht, um vielleicht in diese Branche einzusteigen, dann mache ich es doch irgendwie kondensiert, gebe einmal Geld aus, mach das einmal, zack, fertig und dann, das kannst du dir vorher ansparen und dann einmal durchziehen, so.
Also hier gibt es verschiedene Punkte. Zum einen, ja, es ist nicht billig und es kostet schon ein paar tausend Euro und also es ist, wir verkaufen nicht irgendwie Socken auf Amazon. Das ist vollkommen richtig. Es ist aber auch ein Investment in deine Zukunft. Also oft genau. Ist es etwas, wo du halt ein Investment machst und im Zweifel im Nachhinein sogar vielleicht einen besseren, besser bezahlten Job hast und dann halt das auch Stück für Stück zurückzahlen kannst. Also wir haben auch verschiedenste Finanzierungsmöglichkeiten für Leute, die das nicht jetzt upfront sofort alles bezahlen können. Dazu möchte ich noch sagen, dass ein Großteil unserer Studierenden kommt über Bildungsgutscheine und wird vom Arbeitsamt halt vermittelt. Das macht das für die Studierenden komplett umsonst und wir bekommen halt unser Geld vom Arbeitsamt. Aber das gibt halt auch nochmal die Möglichkeit, so ein Bootcamp zu machen, ohne selber in die Tasche greifen zu müssen. So, und der eigentlich wichtigste Punkt, und du hast das gerade erwähnt, das macht die Sache oder es lässt die Sache so ein bisschen wirken, als wäre das sowas Elitäres. Nur für Leute, die es sich auch leisten können. Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also in einer idealen Welt, so wie ich sie mir vorstelle, dürfte es keinen Zugang zu Bildung nur über Geld geben. Also da so amerikanisches Bildungssystem und so bin ich jetzt kein großer Fan von. Das heißt, in einer idealen Welt müsste eigentlich so ein Bootcamp wie Ironhack jedem zur Verfügung stehen und die Möglichkeit geben, wer sich halt dafür qualifiziert, eben daran auch teilzunehmen. Und das Ganze sollte eigentlich vom Bund und vom Staat eigentlich eben finanziert werden, damit wir halt irgendwo auch überleben können. Wir leben aber leider nicht in dieser idealen Welt oder zumindest noch nicht. Und ich glaube, es wäre schön, wenn es in der Zukunft so ist, aber irgendwie müssen wir uns natürlich auch finanzieren. Und wir haben halt unsere Daseinsberechtigung. Und momentan sind die Preise, wie sie sind. Ich würde die Preise am liebsten für Selbstzahler halbieren, wenn ich könnte, und mir den Rest dann eben vom Staat geben zu lassen oder vom Bund, weil ich der Meinung bin, dass er schon das Bildungswesen in Deutschland etwas modernisieren sollte. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ja, total. Also gebe ich dir absolut recht. Ich finde es auch absolut gerechtfertigt, dass das was kostet. Und ich denke auch, dass sich das jetzt in Zukunft entwickeln wird, weil wir ja auch schon, richtig doofes Beispiel, aber letztens haben wir hier neue Wasserzähler und neue Heizungsdinger bekommen. Und du kennst das ja vielleicht auch noch, dann kommt der Ablesemann oder die Ablesefrau und liest dann die Stände ab und dann gehen die nach Hause und tragen das bei sich im Büro ein und dann zahlst du dein Wasser. Und jetzt haben wir halt Wasseruhren und Heizungsableser, die das einfach ins Treppenhaus funken und von da aus wird das dann per WLAN automatisch in das Büro geschickt. Wow. Was super cool ist. Ja, ich meine, ich war auch erst so, wow, und der Heizungstyp, ja, voll, aber der Heizungstyp meinte halt, ja, ist auch cool, aber heißt halt auch, dass Leute ihren Job verlieren, ne? Und dann dachte ich, stimmt. Aber das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, ich hoffe, dass die Tatsache, dass natürlich so Jobs wegfallen aufgrund solcher, das ist jetzt nur ein Beispiel, Innovationen, dass das gleichbedeutend auch heißt, dass so Bildungsangebote wie Bootcamps in allen möglichen Branchen und so, dass das halt einfach vielleicht dann doch besser gefördert und finanziert wird.
Ja, aber diese Diskussion, die ist super alt schon, dass die Angst davor, dass Arbeitsplätze wegfallen. Ja, natürlich, das gab es auch schon während der Industrialisierung, dass die Angst da war, dass Arbeitsplätze wegfallen. Hey, aber es werden noch neue Arbeitsplätze geschaffen. Genau. Und es ist nicht so, dass wir letztes Jahr alle offenen 100.000 IT-Stellen besetzen konnten. Nein, letztes Jahr waren immer noch 100.000 IT-Stellen nicht besetzt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, was anderes zu machen. Und wenn jetzt der Heizungsmonteur, der zu dir nach Hause kommt und das Ablesegerät abschraubt und dann neues ranschraubt, und das ist übrigens immer für mich ein Geheimnis gewesen, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, die müssen dann einen Spezialschlüssel haben, wenn er den Job nicht mehr machen muss, dann wird er vielleicht im besten Fall innerhalb der Firma vor seinem Laptop in der Zukunft sitzen und dort einfach diese ganzen Geräte auslesen, muss sich aber dann entsprechend skillen oder weiterbilden, um zu verstehen, wie man dann halt eben diese bestimmte Software dann nutzt oder wie man generell mit einem Laptop umgeht, falls er das vorher noch nie gemacht hat. Also diese Angst zu sagen, ja, jetzt fallen ganz viele Arbeitsplätze weg, Maybe, ja, und ist gut möglich, aber gleichzeitig werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen.
Genau, und eigentlich ist das ja gerade, was so das Thema Weiterbildung angeht, eigentlich eine ganz gute Perspektive, weil das im Umkehrschluss auch heißt, du hast halt Leute, die einfach umgeschult werden müssen und so der Staat ist ja schon daran interessiert, dass möglichst viele Leute in Arbeit sind und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass da auch die Fördermöglichkeiten vielleicht sogar noch ein bisschen sich also ausweiten werden. Ne?
Sollte er machen, also der Staat hat definitiv ein bisschen Nachholbedarf und sei es qualifizierte Migration, sei es Weiterbildung von Beschäftigten und Arbeitslosen, da ist noch einiges zu machen, weil ansonsten, das habe ich irgendwo geschrieben, ansonsten ist halt dieses Qualitätssiegel Made in Germany, wird nicht mehr so ein langes Qualitätssiegel bleiben.
Ja. Ja, da habe ich letztens, es geisterte ja kurz einmal auf Twitter und so im Internet dieses 42-Stunden-Woche rum, ne? Kannst du dich daran erinnern?
Nicht wirklich.
Ich glaube, gefährlich deshalb. Ich glaube, Sigmar Gabriel hat irgendwie gesagt, ja, das fände er eine gute Idee oder so. Keine okay. Ahnung. Oder ich glaube, der war es, ja.
Schön, dass er das findet.
Ja, genau. Also nagel mich nicht auf ihn fest, irgendein Politiker. Ja, okay. Und da habe ich auch gedacht, also die Begründung war so ein bisschen, ja, Fachkräftemangel, um das auszugleichen. Und dann habe ich gedacht, gleichzeitig gibt es einfach, gerade während Corona, Leute, die ihre Ausbildungen jeglicher Art abbrechen mussten, weil sie nicht mehr finanzierbar waren für sie, weil diese ganzen Minijobs weggefallen sind und, wo ich so denke, vielleicht investieren wir das Geld nochmal da rein, dass es dann auch weiter Fachkräfte gibt, so, weil es gibt ja genug Leute, die was können, es gibt halt nur nicht genug Möglichkeiten, das zu lernen. So.
Absolut, aber herrlich, der Gedanke, den Fachkräftemangel zu schließen, indem die Leute einfach mehr arbeiten, das cool, ist großartig. Ne? Ich lache gerade innerlich so sehr. Ach mein Gott, auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, aber mir fehlen ein bisschen die Worte gerade, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich auch, also fand ich auch sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch richtig nachhaltig, wenn einfach noch mehr Arbeit ist und noch weniger Work-Life-Balance.
Das ist so dermaßen gegen den Trend von allem gerade, wo ich mich frage, so die Leute, die auf solche Ideen kommen, die müssen ja drüber nachgedacht haben. Die haben ja auch bestimmt mit anderen darüber gesprochen und irgendwie muss ja da, also ich stelle mir das bildlich vor, da muss so irgendwie eine Gruppe von 5, 6, 7 Leuten und Experten wahrscheinlich darunter gesessen haben und sich gedacht haben, hey, das ist die Lösung. 42-Stunden-Woche. Wahnsinn. Mhm. Wir haben die Lösung für den Fachkräftemangel in Deutschland.
Ja, wobei ich glaube, das war mehr so ein spontaner Gehirngedanke von einer Person, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass da ein Fachkreis drumherum war. Aber ich glaube halt trotzdem, und ich glaube, das ist auch oft noch ein Problem, dass gerade was dieses Work-Life-Balance, Mental-Health-Thema angeht, was ja einfach im Kontext hatten wir auch, ich weiß nicht, ob wir es schon, nee, das hatten wir noch vor der Aufnahme, glaube ich, kurz besprochen. Ich glaube, dass gerade so in der Politik, um da an einen Punkt zu kommen, wo du gestalterische Entscheidungen treffen kannst, musst du, glaube ich, bereit sein, ziemlich viel in Kauf zu nehmen. Also ich glaube, das ist schon ein ziemlich harter Weg, bis du Dinge verändern kannst. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die das schaffen, dass das dann eher die Leute sind, die dabei sich selber gar nicht so viel Wert drauf legen konnten, weil sonst wären sie ja gar nicht an diesen Punkt gekommen und das vielleicht dann manchmal so ein bisschen Unverständnis betrachten und sagen, hä, wieso, ich mache das doch auch. Also warum macht ihr das denn nicht auch alle so viel und so doll wie ich?
Ja, da muss ich sagen, habe ich tatsächlich gelernt, so von sich auf andere schließen ist immer schwierig. Das macht man und das habe ich auch lange Zeit gemacht und oft dann auch ein gewisses Unverständnis gehabt für Menschen, die einfach nicht entweder genauso viel oder genauso leidenschaftlich vielleicht gearbeitet haben. Aber das musste ich tatsächlich auch in meiner beruflichen Karriere lernen, dass du kannst nicht von dir auf andere schließen. Jeder ist anders, jeder hat andere Motivatoren, jeder hat andere Belastungsgrenzen und so weiter. Eine andere Sache, die ich sagen wollte, es gab aber entweder diese oder letzte Woche tatsächlich von einem Politiker eine Initiative, die ich tatsächlich sehr, sehr stark gutheiße, und zwar von Hubertus Heil, hat, glaube ich, so ein neues Gesetz entworfen, damit es ausländischen Nicht-EU-Bürgern einfacher ist, in Europa oder in Deutschland in dem Fall zu arbeiten. Und ich habe ganz kurz vorhin qualifizierte Migration angesprochen. Ich weiß nicht, ob dieser neue Gesetzesentwurf das Problem lösen wird oder beziehungsweise mit Sicherheit wird er das Problem nicht lösen. Aber es ist zumindest aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, Deutschland als Standort für ausländische Arbeitskräfte attraktiver zu machen und auch die bürokratischen Hürden möglichst tief zu halten, damit Leute hier gerne hierher kommen.
Ja, und auch, also ich finde dann auch immer, es kommen ja auch aus meistens nicht so schönen Gründen ja relativ viele Leute hierher, also sei es Flucht. Und das war ja schon 2015 Thema, dass einfach dann, ja, du darfst jetzt nicht arbeiten. Klar, du magst Chirurg sein, aber du darfst hier nicht arbeiten. Also, dass man solche Hürden irgendwie auch abbaut, weil da kommen ja ganz viele Fachkräfte, die einfach viel drauf haben und Also ich hätte keine Lust, irgendwo hinzufliehen und dann da, also ich hätte schon generell keine Lust, irgendwo hinzufliehen.
Glaube ich auch.
Aber wenn du es dann schon tun musst, dass du dann da sitzt und einfach nicht mehr arbeiten kannst und dann, also das ist ja ein blödes Gefühl. Das ist ja, brauchen Menschen ja irgendwie eine Aufgabe und eine Tätigkeit.
Oder nicht den Job machen kannst, den du eigentlich gelernt hast. Also wie du sagst,
genau.
So hochqualifizierte Menschen, die dann hier sind und die aufgrund von irgendwelchen bürokratischen Hürden, keine Ahnung, jetzt eben einen anderen Job machen, der
ja
weniger bezahlt wird und im Zweifel auch für die weniger anspruchsvoll ist.
Ja, total. Ja, Erik, sehr cool. Ich glaube, wir haben irgendwie ein ganz cooles Gespräch so zu dem Thema hinbekommen. Das war irgendwie echt locker. Also genauso habe ich mir das vorgestellt, ehrlich gesagt. Genauso habe ich gehofft, dass die Folge heute verläuft.
Ich freue mich, wenn du dich freust.
Sehr gut. Ich hoffe, du hattest auch irgendwie eine gute Zeit und dir hat die halbe Stunde Spaß gemacht.
Absolut.
Sehr schön. Das freut mich. Dann natürlich an euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht haben wir euch ja so ein paar, ja, einfach mal so ein paar Gedankenanregungen zu eurer eigenen Entwicklung mitgeben können. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, das kennt kein Alter. Also auch mit 80, wenn man diesen Podcast gerade hört, kann man auch nochmal sich was überlegen, worauf man Bock hat. Und genau, falls euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über eine positive Bewertung. Das könnt ihr bei iTunes und Spotify tun. Oder ihr schreibt uns bei Fragen, Anregungen, Kritik an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter an techundtrara@netzpiloten oder mich privat, mo-dulo. Erik, dich findet man, glaube ich, auf LinkedIn hauptsächlich, ne?
Mhm.
Genau, unter Erik Lein. Tatsächlich, eine Sache haben wir ja noch. Und zwar, bevor wir euch jetzt aus der Folge entlassen, haben wir tatsächlich noch so ein, oder hat Ironhack und wir gemeinsam, aber hauptsächlich Ironhack, hat für euch noch so ein kleines Goodie, was das Thema Bootcamp und Weiterbildung angeht. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, einen Rabattcode oder einen Rabatt auf ein Bootcamp, auf jedes mögliche Bootcamp bei Ironhack zu bekommen. Vielleicht, Erik, vielleicht erklärst du nochmal, was es ist und wie es funktioniert. Du bist da, glaube ich, noch ein bisschen mehr in der Materie.
Klar, super gerne. Also im Endeffekt, jeder, der sich bei Ironhack anmeldet oder registriert oder für ein Bootcamp bewirbt, durchläuft halt so einen Bewerbungsprozess. Und wer innerhalb von diesem Bewerbungsprozess einmal irgendwie kurz erwähnt, dass er über Netzpiloten gekommen ist, wird einen 10% Discount bekommen auf den Gesamtpreis des Bootcamps.
Und ich habe gerade dich vorhin nochmal gefragt, wie viel Geld das eigentlich ist. Das sind 750 Euro weniger, ne?
Richtig.
Ja, das ist schon eine Menge Holz. Vielen Dank dafür, dass du das oder dass ihr das unseren HörerInnen irgendwie zur Verfügung stellt. Ich würde sagen, nutzt das, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr irgendwie Bock habt, euch umzubilden. Vielleicht ist das, was das Zünglein an der Waage jetzt nochmal weiterschlagen lässt. 10%, genau, ihr müsst innerhalb des Bewerbungsprozesses einfach sagen, dass ihr über Netzpiloten kommt. Also jetzt nicht irgendwie einen Rabattcode in ein Feld eintippen, sondern einfach nur einmal das Stichwort Netzpiloten und dann wisst ihr Bescheid.
Genau, also es gibt auch in der Maske, wenn man sich anmeldet, kann man das auch erwähnen, aber letzten Endes dadurch, dass jeder mit einem unserer Admissions-Managern spricht, weil wir die Leute halt auch irgendwie qualifizieren müssen, reicht das aus, wenn man das einfach dann innerhalb von diesem Bewerbungsprozess an irgendeiner Stelle mal erwähnt.
Okay, cool. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall an dich und an Ironhack generell. Und dann sind wir jetzt durch mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielen Dank, Erik, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Habe ich, glaube ich, vorhin schon gefragt, aber
auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Moritz.
Sehr gerne. Bis dann.
Ciao.